Stell dir mal vor, du stehst in so einer richtig hitzigen Diskussion, ringst um Argumente und zack wirft dein Gegenüber plötzlich ein tonnenschweres Zitat in den Raum.
Oh ja, der absolute Klassiker.
Genau, ein Zitat, das quasi wie so ein Grabstein auf dem Gespräch landet und jede Gegenrede sofort, im Keim ersticken soll.
Mhm.
Und da gibt es diesen einen Satz von Goethe, den hast du bestimmt schon mal gehört. Er lautet, und das Gesetz nur kann uns Freiheit geben.
Ein wahnsinnig gewichtiges Zitat, ja.
Richtig, und dieser Satz steht dann da im Raum. Und fast immer wird er in einem ganz bestimmten Kontext genutzt, nämlich als Aufforderung, sich gefälligst an die Regeln zu halten.
Ja, so nach dem Motto, schwimm nicht gegen den Strom.
Exakt. Es soll dir signalisieren, dass nur derjenige, der dem staatlichen Regelwerk so richtig brav gehorcht, ein wirklich freier und guter Bürger ist. Willkommen zu einer neuen Tiefenanalyse. Okay, lass uns das mal aufdröseln, denn du erfährst heute, warum dieses Zitat eigentlich seit Jahrhunderten völlig missverstanden wird.
Und das ist wirklich ein riesiges Missverständnis. Dieser Satz, der besitzt ja im Alltag eine immense Gravität. Er schüchtert total ein.
Hm.
Man hört ihn in feierlichen politischen Reden. Er wird von Freimaurern verwendet. Und er klingt sprachlich einfach so vollkommen, dass man fast schon instinktiv davor zurückschreckt, die Bedeutung überhaupt zu hinterfragen.
Man nimmt ihn einfach als in Stein gemeißelte Wahrheit hin. Aber genau das machen wir heute nicht. Wir sezieren das heute. Und unsere Quelle dafür ist ein sehr umfassender Essay von Kurt Owörl.
Richtig. Der Titel lautet, kann das Gesetz uns Freiheit geben?
Genau. Und Owörl geht da wirklich in die Tiefe. Aber bevor wir da eintauchen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Owörl nimmt in seinem Text eine teilweise sehr spitze gesellschaftspolitische Haltung ein. Gerade was so staatliche Bevormundung angeht.
Ja, er teilt das schon ordentlich aus. Und da müssen wir gleich zu Beginn betonen, wir bewerten diese sehr scharfen Ansichten hier nicht.
Absolut nicht, nein.
Wir machen uns die auch nicht zu eigen. Wir wollen hier rein objektiv Wöhls faszinierende Argumente für dich aufbereiten und sezieren. Denn der philosophische Mechanismus, den er da beschreibt, der ist unabhängig vom politischen Standpunkt extrem aufschlussreich.
Ja, er zwingt uns nämlich dazu, darüber nachzudenken, warum wir Menschen eigentlich so unfassbar gerne Regeln befolgen.
Und der erste große Irrtum, den er aufdeckt, beginnt direkt bei der Quelle selbst. Was hier faszinierend ist, Goethe hatte mit diesem Satz etwas völlig anderes im Sinn, als uns der moderne Beamter im Ordnungsamt vielleicht weismachen möchte.
Beamter im Ordnungsamt ist ein gutes Bild. Goethe war ja eben kein Staatsrechtler, oder?
Nein, überhaupt nicht. Er hat kein Gesetzbuch verfasst. Dieser berühmte Satz ist in Wahrheit ein literarisches Fragment. Er ist die absolute Schlusszeile eines zweiteiligen Sonettzyklus.
Also Gedichte.
Genau, die Gedichte Natur und Kunst und das Sonett. Goethe spricht hier also nicht über die Pflichten eines Bürgers gegenüber dem Staat, sondern schlicht und ergreifend über die extrem rigiden Formvorschriften der Dichtkunst.
Ah, das ändert natürlich die Bedeutung komplett. Es geht hier gar nicht um das Strafgesetzbuch, es geht um Rhythmus, um Versmaß.
Exakt.
Ein Sonett ist ja, quasi die Zwangsjacke der Lyrik, oder?
Schöner Vergleich, ja. Es hat eine unverrückbare Struktur, ein starres Reimschema und Würl beschreibt sehr greifbar, wie Goethe selbst mit dieser strengen Form gerungen hat.
Weil er sich eigentlich lieber frei entfalten wollte.
Richtig. Goethe sagt metaphorisch, er würde eigentlich viel lieber frei aus ganzem Holze schneiden, also völlig grenzenlos kreieren.
Statt die Worte zu leimen, wie er es nennt, oder?
Ja, statt sie in diese enge Schablone leimen zu müssen. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, er erkennt, dass er nur durch die Beherrschung dieser strengen Form ein wahres Meisterwerk erschaffen kann. Er nennt das eine Beschränkung, die sich lieben lässt.
Eine Beschränkung, die sich lieben lässt. Das ist stark. Aber wie überträgt Owörl das jetzt auf unsere Gesellschaft?
Er arbeitet da eine fundamentale Unterscheidung heraus. Und zwar zwischen zwei völlig unterschiedlichen Arten von Gesetzen. Auf der einen Seite haben wir die autonome Selbstverpflichtung des Künstlers.
Also Goethe, der sich freiwillig dem Sonett unterwirft.
Genau, das ist ein Akt der Freiheit. Er wählt diese Einschränkung freiwillig für ein höheres ästhetisches Ziel. Das ist Selbstgesetzgebung.
Mhm.
Auf der anderen Seite steht aber die Fremdverpflichtung des Bürgers durch den Staat. Wenn der Staat dir ein Gesetz auferlegt, ist das eine externe Ordnung.
Die ja im Zweifelsfall auch mit Zwang durchgesetzt wird.
Richtig, mit physischem Zwang. Und Owörl sagt, Wer diese beiden Dinge einfach gleichsetzt, der verleiht dem staatlichen Zwang blindlings eine ethische Aura, die er von sich aus gar nicht hat.
Das ist ein krasser Unterschied. Und Wörl hat da im Text ja auch diese wunderbaren Beispiele aus anderen Disziplinen.
Die sind großartig, ja.
Also wenn du dich ans Klavier setzt und denkst, ich will jetzt die grenzenlose Freiheit beim Improvisieren erleben, dann kannst du nicht einfach wahllos auf die Tasten hämmern.
Das klingt dann einfach nur furchtbar.
Eben. Du musst dich vorher jahrelang der Tyrannei der Tonleitern beugen, wie es nennt. Freiheit entsteht da erst durch extreme Selbstdisziplin.
Oder nehmen wir die Architektur. Ein Architekt kann die wildesten avantgardistischen Visionen haben.
Aber wenn er die Statik ignoriert,
dann baut er eine Ruine, die beim ersten Windstoß einstürzt. Ja? Das ist keine künstlerische Freiheit, das ist einfach nur gefährlich.
Und wer ohne Grammatik schreibt, das Beispiel fand ich auch super, der wirkt dann wie ein aufgeregter Papagei, der zufällig auf die Interpunktionstasten gehackt hat.
Es entsteht Chaos, keine Kommunikation und damit auch keine Freiheit.
Warte mal, Goethe sagt also im Grunde, dass wahre Freiheit in Wahrheit extrem harte Arbeit und Selbstdisziplin bedeutet und nicht einfach nur, naja, tun, was man will.
Ganz genau. Freiheit ist anstrengend. Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, dann stoßen wir auf einen massiven Widerspruch in unserem Alltag.
Okay, welchen?
Wenn Freiheit so viel harte Arbeit, innere Disziplin und Eigenverantwortung erfordert, dann beantwortet das die Frage, warum so viele Menschen überhaupt kein Problem damit haben, sich einfach blind Vorschriften zu unterwerfen.
Weil es bequemer ist.
Schlichtweg bequemer, ja. Wolf formuliert das sehr treffend. Der Mensch liebt die Idee der Freiheit in der Theorie, aber in der Praxis liebt er vor allem die Sicherheit.
Das stimmt, ja. Selber denken, moralische Grauzonen ausloten, das erfordert ja eine unglaubliche Unsicherheitstoleranz.
Absolut. Wenn du eine autonome Entscheidung triffst, dann trägst du allein die Last der möglichen Fehler. Du musst mit den Konsequenzen leben.
Und Gehorsam nimmt einem das ab?
Richtig. Gehorsam ist der fantastischste Weg, um geistige Energie zu sparen und kognitive Dissonanz zu vermeiden. Wörl verweist hier auf ein sehr bekanntes philosophisches Konzept, nämlich Hannah Arendts Banalität des Bösen.
Oh wow. Bei Hannah Arendts denkt man ja sofort an die ganz dunklen Kapitel der Geschichte. Totalitäre Herrschaft.
Ja, und da setzt die Analyse auch an. Arendt hat ja bei Tätern wie Adolf Eichmann beobachtet, dass monströse Systeme gar nicht zwingend aus Millionen blutrünstiger Fanatiker bestehen müssen.
Es reicht oft ein Apparat aus pflichtbewussten Menschen.
Ganz genau. Normale Menschen, die den Mechanismus der moralischen Delegation nutzen. Sie lagern ihr Gewissen an eine Autorität aus.
Ich habe ja nur meine Pflicht getan.
Oder das moderne Äquivalent am Schalter? Die Vorschrift lässt da leider keine Ausnahme zu. Das ist psychologisch der ultimative Schutzschild.
Jeder kennt diesen Gesichtsausdruck in der Behörde. Du stehst da mit einem Problem, der Sachbearbeiter schaut auf den Monitor, zuckt mit den Schultern und sagt, System sagt nein.
Ja, und in dem Moment ist die Diskussion vorbei. Die Verantwortung wurde an das System delegiert.
Aber Moment mal, hier muss ich mal kritisch reingrätschen. Regeln im Alltag sind doch absolut notwendig. Der Autor sagt doch selbst, ohne Verkehrsregeln oder Bauordnungen hätten wir keine libertäre Idylle, wir hätten reine Anarchie.
Da hast du völlig recht.
Ist Regelbefolgung also automatisch etwas Schlechtes? Stell dir mal den Straßenverkehr ohne Ampeln vor.
Nein, natürlich nicht. Und das ignoriert der Essay auch nicht. Ordnung ist oft die Grundvoraussetzung für Freiheit. Aber Wörls Argument ist feiner. Er sagt, nur weil eine Regel existiert, bedeutet das nicht, dass sie automatisch ethisch legitim ist. Wir müssen ja einen extrem scharfen Schnitt machen.
Nämlich?
Wir müssen trennen zwischen dem bloßen Gesetz und dem tatsächlichen Recht.
Gesetz versus Recht, das klingt jetzt im ersten Moment nach juristischer Haarspalterei im ersten Semester Jura, oder?
Könnte man meinen, ja. Aber das ist die Trennlinie, an der sich entscheidet, ob eine Gesellschaft frei bleibt oder in eine Tyrannei abrutscht. Ein Gesetz ist formell einfach nur eine gesetzte Norm. Jemand hat abgestimmt, es steht im Amtsblatt.
Und der Staat setzt es durch.
Genau. Das sagt aber noch nichts über die Moral aus. Das Recht hingegen beinhaltet immer den inhaltlichen Anspruch auf Gerechtigkeit und auf die Menschenwürde.
Und ein Gesetz kann diesem Anspruch natürlich krass widersprechen.
Eben. Und das extremste Beispiel dafür ist das 20. Jahrhundert in Deutschland. Wörl nutzt die NS-Zeit, um diese Illusion, dass Legalität gleich Legitimität ist, komplett zu zerschmettern.
Weil das NS-Regime ja hochgradig bürokratisch operiert hat.
Sie waren besessen von Gesetzen und Verordnungen. Es gab keinen rechtsfreien Raum, sondern einen unfassbar präzisen bürokratischen Apparat.
Es war also formell alles Gesetz, aber gleichzeitig unfassbares Unrecht.
Exakt. Und wer jedes Gesetz blind akzeptiert, nur weil es vom Staat kommt, der degradiert sich zum bloßen Vollzugsorgan.
Okay, das ist historisch extrem wichtig. Aber heute leben wir ja in gefestigten Demokratien.
Das wirft eine wichtige Frage auf. Denn die Mechanismen, durch die Freiheit heute schwindet, sind andere. Eine Demokratie wird selten durch laute Putsche oder Panzer abgeschafft.
Sondern?
In Krisenzeiten. Wenn Menschen Angst haben, suchen sie einen Beschützer.
Und dann geben sie ihre Freiheit bereitwillig ab, scheibchenweise.
Genau. Sie delegieren Kompetenzen nach oben, weil es entlastet. Aber einmal übertragene Macht kehrt selten zurück. Die Ausnahme wird zur Routine und dann zur neuen Normalität.
Und das Perfide ist ja, das kommt heute nicht mit Marschmusik daher, sondern im fürsorglichen Tonfall. Wir machen das nur zu deiner Sicherheit. Alternativlos, quasi.
Dieser fürsorgliche Paternalismus. Und der hat massive Nebenwirkungen auf unsere Psyche, als Gesellschaft. Wörnl hat da diese brillante Analogie zum Navigationssystem.
Oh ja, das Navi im Auto. Das ist wirklich stark. Also wir haben ja mittlerweile eine Generation, die kommt immer perfekt ans Ziel. Ohne Stau.
Aber?
Aber wehe, der Akku vom Handy stirbt. Dann weiß niemand mehr, wo Morden ist. Wir haben den Orientierungssinn völlig ausgelagert.
Weil es bequemer ist, der sanften Stimme aus dem Lautsprecher zu folgen.
Genau. Und Wöll fragt dann, verlernen wir durch zu viel staatliche Fürsorge quasi unseren eigenen politischen Orientierungssinn?
Es verkümmert unsere intellektuelle Muskulatur, die wir für freie Entscheidungen brauchen.
Aber wenn wir jetzt nicht blind dem Staatsnavi folgen sollen, was hält unsere Gesellschaft dann überhaupt zusammen? Irgendwas muss es ja sein.
Hier führt uns der Essay in einem sehr eleganten Bogen zurück zu Goethe.
Zur Selbstbegrenzung.
Richtig. Eine freie Gesellschaft lebt von ungeschriebenen Regeln, von zivilisierter, freiwilliger Selbstbegrenzung. Höflichkeit, Vertragstreue, Fairness, Anstand, das sind alles Formen innerer Disziplin.
Also Dinge, die man nicht ins Gesetzbuch schreiben kann.
Ohne sofort totalitär zu werden. Und Wörl hat hier eine These, die Verwaltung völlig entzaubert. Er sagt, Bürokratien sind in gewisser Weise das Misstrauen in Form von Akten.
Puh, Misstrauen in Form von Akten, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, je weniger innere Selbstbindung die Menschen haben, je weniger sie sich vertrauen, desto lauter rufen sie nach äußerer Regulierung durch den Staat.
Hier wird's wirklich interessant. Denn für dich als Hörer bedeutet das, Freiheit ist niemals risikolos. Wörl nennt das eine immerwährende Zumutung.
Ein fantastischer Begriff.
Wenn du frei handeln willst, musst du das Risiko des Irrtums tragen. Du kannst nicht Freiheit fordern und gleichzeitig bei jedem Kratzer nach dem Staat als Vollkaskoversicherung rufen.
Und um das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie Gesetze historisch betrachtet wurden. Früher waren Gesetze gottgegeben, sakral.
Da durfte man nicht mal drüber diskutieren.
Genau, wer dagegen verstieß, war ein Ketzer. Aber die große Stärke des demokratischen Rechtsstaats ist seine intellektuelle Bescheidenheit. Er hat das Gesetz säkularisiert.
Das heißt, Gesetze sind von Menschen gemacht, oft nachts in irgendwelchen Ausschüssen. Und deshalb
sind sie fehlbar. Und weil sie fehlbar sind, müssen sie kritisierbar bleiben. Ein Gesetz, das sich der Kritik entzieht, wird zum reinen Instrument der Herrschaft.
Okay, also wir haben jetzt wirklich einen weiten Bogen gespannt. Vom missverstandenen Goethe über das Navi im Auto bis hin zur Salamitaktik.
Ja, und da schließt sich der Kreis zu Goethes Zitat.
Also, was bedeutet das nun alles? Wie müsste dieser Satz heute lauten?
Der freie Bürger ist weder der disziplinierte Untertan, der alles blind befolgt, noch ist er der Dauerrebell, der aus Prinzip jede Regel ablehnt.
Er braucht Urteilskraft für die Grauzonen.
Genau. Und deshalb korrigiert Wörl Goethe für die politische Ebene. Er ändert ein Wort. Nicht das Gesetz nur kann uns Freiheit geben, das Recht nur kann es.
Das Recht. Wahnsinn. Wahre Freiheit erfordert also den Mut, zwischen bloßer Regel und echtem Recht zu unterscheiden.
Richtig.
Aber bevor wir uns verabschieden, da kommt mir noch ein ganz anderer Gedanke. Wir haben jetzt viel über den Staat geredet.
Mhm.
Aber wenn Bürokratie, wie wir ja gelernt haben, eigentlich nur Missfrauen in Form von Akten ist, Was sagt das dann über unsere heutige digitale Welt aus?
Das ist ein extrem spannender Aspekt.
Denk doch mal an diese endlosen AGBs, die wir jeden Tag im Internet wegklicken. Oder diese ganzen Cookie-Banner.
Tausende kleiner Mikrovorschriften.
Genau. Programmieren wir dann nicht gerade in unserem Streben nach totaler Absicherung unser eigenes gesellschaftliches Misstrauen in riesige digitale Gesetzbücher?
Und wir lagern die Eigenverantwortung an Algorithmen aus, die null Ermessensspielraum haben.
Das ist doch genau die Frage. Nehmen wir uns durch diese digitale Bürokratie am Ende jeglichen Raum für menschliche Kulanz und echtes Vertrauen?
Ein programmiertes Misstrauen, dem man nicht mal mehr widersprechen kann, weil es einfach eine Checkbox ist.
Eben. Ein Gedanke, den du beim nächsten Mal, wenn du auf Alle akzeptieren klickst, vielleicht mal im Hinterkopf behalten solltest. Sind wir noch freie Bürger oder werden wir nur noch von misstrauischen Systemen verwaltet?
Das ist wirklich eine Frage zum Weitergrübeln.
Absolut. Damit lassen wir dich für heute allein mit deinen Gedanken. Danke fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten tiefen Analyse.